Herzlich willkommen zum neuen Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Lärm im Meer.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Es ist laut geworden in den Meeren. Die Motoren von Schiffen arbeiten auf Bohrinseln und in Windparks. All das erfüllt die Unterwasserwelt mit Lärm. Hinzu kommen die Explosionen von Knallkörpern, mit denen Geologen nach Erdöl und Erdgas suchen. Bislang weiß niemand genau, wie sehr dieser Krach Meerestiere stört oder sogar schädigt. Vogelkundler haben herausgefunden, dass Rotkehlchen und Amseln in Großstädten lauter singen als ihre Verwandten auf dem Land, aber wie Robben und Wale auf das Dröhnen und Krachen in den Ozeanen reagieren, das ist noch unklar. Die Biologin Ilse von Opseeland hat sich auf den Meereslärm spezialisiert. Sie vergleicht die lauten arktischen Gewässer, in denen viele Schiffe unterwegs sind, mit dem letzten stillen Meeresparadies auf Erden, dem Südozean rund um die Antarktis. Was sie dabei herausgefunden hat, erzählt sie uns heute im Bild der Wissenschaft Podcast. Herzlich willkommen, Ilse. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Sehr schön, dass ich da sein darf.
Ja, also ich bin ganz gespannt, was da kommt. Wir haben uns vor einigen Jahren auf einer Wissenschaftsshow mal getroffen und daher kenne ich deine Arbeit so ein bisschen. Am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven analysierst du Tonaufnahmen von recht ungewöhnlichen Unterwasserklängen. Und ich bin ganz gespannt, was du heute mitgebracht hast. Und vielleicht magst du uns gleich am Anfang so eine Idee davon geben, wie das klingt. Können wir da mal reinhören?
Ja, sehr gerne.
Ja, das klang für mich jetzt gerade so ein wenig wie eine Ente. Was war denn das?
Ja, das war der antarktische Zwergwal. Das Spannende von dieser Tonaufnahme und dieser Art ist, dass wir eigentlich noch gar nicht so lange wissen, dass es ein Ton ist, die von Wale produziert wird. Also der Klang wurde schon seit den 60er Jahren aufgenommen, also eigentlich im ganzen Südozeangebiet, sogar bei Australien und auch an der Küste von Afrika. Und keiner wusste so wirklich, was es war. Also es gab auch ganz wilde Hypothese, dass es irgendein Störgeräusch ist, was von der Elektronik, von dieser Aufnahmesysteme erzeugt wird, dass es Fische sind, dass es sogar U-Boote sind. Aber ja, eigentlich nichts passte so wirklich zusammen. Und dann in 2013 gab es eine Gruppe von amerikanischen Forschern, die, womit wir auch zusammengearbeitet haben, die an der Halbinsel ein Aufnahmegerät mit so einem Saugnapf auf antarktische Zwergwale geklebt hat. Also so ein Aufnahmegerät bleibt dann nur ein paar Stunden bis höchstens ein paar Tage drauf. Das Komplizierte daran ist, dass man das Gerät auch wieder reinfischen muss. Also das fällt irgendwann ab. Man muss die Wale verfolgen und dann das Gerät auch wieder finden und wieder reinholen, um dann an diese Aufnahme dran zu kommen. Aber die haben es dann tatsächlich geschafft, also wirklich ohne zu übertreiben, in der letzten Minute Aufnahme zu machen von antarktische Zwergwale. Und diese Aufnahme entsprach dann, was wir eigentlich die ganze Zeit aufgenommen hatten. Und das hat uns dann ermöglicht, eigentlich quasi in Retrospektiv unsere Aufnahme, die wir vom Alfred-Wegener-Institut ja schon seit Anfang 2000 ungefähr aufzeichnen, auszuwerten und dann herauszufinden, wo und wann eigentlich diese Art sich hören lässt.
Klar, also wenn man quasi den Saugnapf direkt auf das Tier klebt, dann weiß man, wer da spricht. Aber also bei anderen Tierarten im Meer, also man hört da irgendwas, wie du es gerade beschrieben hast, aber eigentlich weiß man ja nicht, was es ist. Wie hat man das denn so bei anderen Tieren rausgekriegt über die Jahre oder Jahrzehnte?
Ja, das ist ein großes Problem, das erstmal herauszufinden. Also bei den meisten Arten sind die Grundlagendaten basierend, auf denen wir dann wissen, was für Klang welche Art produziert, kommen daher, dass gleichzeitig Beobachtungen und akustische Aufnahmen zum Beispiel vom Schiff dann gemacht wurde. Also vom Schiff aus wird einfach ein Hydrofon rausgebracht. Gleichzeitig werden Beobachtungen von Walarten dann durchgeführt. Und wenn man sicher ist, dass es dann diese Walart nur in der Umgebung ist, dann kann man eigentlich daraus schließen, also auch mit einer gewissen Lautstärke, dass die Tiere nah sind, dass diese Art diese Töne von sich gibt. Für einige von den Robbenarten gibt es auch Studien aus Zoos, zum Beispiel für die Seeleoparden. Da haben die in australische Zoos ein Pärchen gehabt und da herausgefunden, was für Klänge die produzieren. Zum Beispiel auch, dass die Klänge produziert werden in der Paarungszeit, wenn die Hormone im Blut auch die höchste Konzentration haben. Also da konnte man dann auch daraus schließen, dass die Rufe was mit Paarung zu tun haben, Paarungsbereitschaft und auch um Paarungspartner wahrscheinlich zu finden.
Also das heißt, du weißt, welche Tierart das ist auf jeden Fall und auch, warum sie gerade ruft. Nochmal, dazu gehen wir nachher nochmal ins Detail oder würde ich nachher gerne nochmal ein bisschen weiter fragen. Zunächst einmal aber die Frage, warum vergleichst du denn nun gerade Antarktis und Arktis miteinander?
Also die Arktis ist ein Gebiet, wie wir alle wissen, wo jetzt im Moment ganz, ganz viel passiert. Also das Eis verschwindet, es wärmt sich relativ krass auf. Also andere Arten wandern da rein, Verbreitung von Nahrungsquellen ändert sich. Also es ist ein Gebiet in sehr starkem Wandel. Und was wir aus unserer Aufnahme schließen, wir haben in der Arktis auch ein Netzwerk von Rekorden in der Framstraße und in der Hocharktis, ist, dass es da sehr, sehr laut ist, was man eigentlich erwarten würde in polare Gebiete, dass da relativ wenig Schifffahrt ist und vielleicht auch sonst nicht so viel menschliche Aktivität, ist das in der Arktis tatsächlich nicht so. Also da ist es sehr laut, wir hören ganz viel Seismik, wir hören ganz viel Schifffahrt und das wird auch mehr, also mit schwindendem Eis werden die Gebiete auch länger eisfrei und kann diese menschliche Aktivität quasi auch das ganze Jahr über stattfinden.
Und Seismik heißt, das ist ja dieses Knall, ne, mit den Geologen in den Meeresboden reinhören, ne?
Genau.
Ja, und kurz nochmal die Framstraße, die liegt ja so südöstlich von Grönland, ne? Das ist so da, wo es nach Norden geht, ne?
Ja, es ist quasi zwischen Spitzbergen und Grönland.
Ja, es ist überraschend, dass da so viel los ist tatsächlich. Ich dachte, da wären nur so ein paar Hochseetrawler unterwegs, aber offensichtlich ist es doch deutlich mehr. Und der Vergleich mit der Antarktis ist dann warum interessant?
Also die Antarktis ist auch ein Gebiet, wo jetzt auch Wandel stattfindet. Vor allem an diesem Halbinselgebiet ist die Erwärmung auch sehr gut sichtbar, messbar. Aber es ist immer noch ein Gebiet, wo relativ wenig Schifffahrt, relativ wenig menschliche Aktivität stattfindet. Und das Spannende daran ist, dass die Soundscapes, also die Klanglandschaften, wenn man so will, deswegen noch intakt sind. Also es ist eine der letzten Wildnisse, die wir noch haben auf Erde und die uns so ermöglicht, eigentlich zu studieren, wie ja, Klanggemeinschaften funktionieren. Also wann rufen Tiere, rufen die alle zusammen, gehen die sich zum Beispiel akustisch aus dem Weg. Da gibt es auch sogar sogenannte akustische Nische. Also dass jede Tierart so eine gewisse Zeit oder so eine gewisse Frequenz hat, wo er ruft, um sich auch akustisch so ein bisschen zu entzerren, dass da kein Überlapp stattfindet. Und das ist sehr spannend. Und das ist wirklich eine der letzten Gebiete, wo wir diese Gemeinschaften noch in so einer intakten Form studieren können.
Und was sagt uns der Vergleich mit der Arktis dann? Also das heißt, intakte Klanglandschaft, wo sich die Wale oder Robben quasi nicht reinquatschen gegenseitig, also sehr aufgeräumt, wenn man so will. Und wie ist es dann in der Arktis, so nach eurer Kenntnis?
Also in der Arktis sehen wir tatsächlich eine eher chaotische Klanglandschaft mit wenig saisonale Unterschiede, saisonale Schwankungen, wo wir in der Antarktis sehr ausgeprägte saisonale Muster sehen. Also wann ist welche Tierart da, auch die Eisgeräusche beeinflussen diese Klanglandschaft sehr stark. Zum Beispiel im Winter, wenn alles eisbedeckt ist, ist es sehr, sehr leise und tragen die Klänge auch viel, viel weiter. Also ist die Klanglandschaft eine komplett andere als in einem offenen Ozean, im Südsommer zum Beispiel. Und in der Arktis, ja, ist es eher so ein Einheitswurst, wenn man so möchte, ne? Also es ist ständig verrauscht. Die Schifffahrt und Seismik ist, wie gesagt, das quasi das ganze Jahr zu hören. Und das macht einfach, dass diese Klanglandschaft weniger dieses Muster hat und das natürlich auch die Tiere beeinflusst, wann dann die richtigen Fenster da sind, wo man sich quasi akustisch austauschen kann und auch gehört wird.
Hast du
eine Idee oder habt ihr als Unterwasserakustikexperten sozusagen eine Idee davon, wie das die Tiere stört? Kann man das schon messen oder fühlen?
Ja, also das ist wirklich ein Forschungsgebiet in sich selbst. Also es gibt da sehr, sehr viele Einflüsse und es ist unmöglich, würde ich behaupten, da pauschal eine Antwort zu geben. Also einer der wichtigsten Einflüsse ist, dass der Kommunikationsradius von Tieren eingeschränkt wird. Je lauter es ist, je kleiner quasi die Abstände, die Distanzen sind, über denen Tiere sich miteinander austauschen können und auch Feinde detektieren können oder auch Beutetiere detektieren können. Also diese Einschränkung ist natürlich für Tiere, die komplett abhängig sind, kann man behaupten, von Unterwasserklang, also sehr prägend und beeinflusst natürlich sehr, sehr viele Aspekte vom Leben.
Wie weit unterhalten Sie sich denn? Du sagtest gerade, dass zum Beispiel darum geht, Partner zu finden, ne? Dass die zu bestimmten Jahreszeiten nur rufen, wenn sie sich paaren wollen beispielsweise. Was sind denn das so für typische Distanzen, die du in einem normalen, leisen, nicht verrauschten Klanglandschaft hast? Wie weit rufen die denn da?
Also da haben wir Schätzungen von unserem Gebiet aus der Antarktis. Also das ist dann so ein quasi unverrauschtes Gebiet. Also es ist sehr von der Frequenz und auch von der Signalform abhängig. Also für die Robben, die wir da aufnehmen, haben wir da also 10 bis 30 Kilometer als Schätzung, was so der Radius ist, über den sich dieser Klang ausdehnt. Für die Bartenwale kann es bis zu 100 Kilometer sein, weil die sehr tieffrequent vokalisieren und auch lauter sind in ihre Rufe. Mhm. Und dann haben wir noch die Zahnwale, die ganz hochfrequent klicken und auch diese Whistles und tonale Klänge von sich geben. Da ist es auch eher in Kilometer Gebiet. Also das sind die kleinste Radi.
So ein bisschen wie bei Fledermäusen, ne? Da weiß ich, dass die auch unterschiedlich weit rufen können, unterschiedlich laut. Wie war denn das mit dem Zwergwal, den wir da vorhin hatten, mit diesem Entengeschnatter? Wie weit kommt denn der so?
Ja, der wäre eher so im Robbenbereich. Also der ist auch ungefähr bei 300 Hertz, wo die Robben auch sind. Also der würde ich auch einschätzen bis 10 bis 30 Kilometer.
Ah ja, okay. Hast du ein Beispiel von einem Wal, der weit ruft?
Ja, also wir haben ganz besondere Aufnahmen von antarktischen Blauwale. Was ich noch dazu sagen kann, warum die so besonders sind, ist, dass die während der kommerziellen Walfangperiode sehr drastisch gejagt worden sind und die Population in der Antarktis bis auf weniger als 1% der Originalpopulation runtergejagt wurde. Also die Population ist jetzt wieder am Wachsen. Und das Spannende ist, dass wir die eigentlich das ganze Jahr aufnehmen auf unsere Rekorde in der Antarktis. Wir hören da diese Z-Calls, heißen die. Also in unserer Analyse visualisieren wir die Rufe auch immer.
Wie heißt das? Gibt es da was auf Deutsch? Z-Calls? Das habe ich.
Z-Calls. Wie ein Z sehen die aus.
Ah, okay. Aber diese Aussehen, diese.
Der Buchstabe Z.
Ja genau. Mhm. Also diese Tonaufnahmen, wenn man sich da das Spektrum von Frequenz zu Zeit anschaut, ne?
Ja, genau, das Spektrum. Ja, genau. Also das ist eine unserer wichtigsten Werkzeuge für die Analyse eigentlich. Und also wir nehmen diese Z-Calls von antarktischen Blauwale auf und die werden auch, also zumindest ist die Hypothese, dass die eine Rolle spielen in der Paarung. Genau, also die hören wir das ganze Jahr über. Das ist ja was ganz Besonderes, weil es eben, also diese Geschichte auch noch daran klebt, dass man weiß, wie wenig Tiere es eigentlich sind und dass wir die dann hören.
Und sind trotzdem immer da, also auch bei 1% der Ursprungspopulation. Das heißt, das ist eine gute Nachricht beim Blauwal, kann man das so sagen oder weiß man es noch nicht?
Ja, also es gibt da sehr viele Unsicherheitsmarge, aber die Tendenz wird gedacht, dass die steigend ist, dass es jetzt doch 3 bis 11% wieder die Population sich gewachsen ist und dass es so um die bis 5.000 bis 8.000 Tiere sind im Moment.
Immerhin, also auch wenn es hier um Lärme mehr geht, ist das eine positive Nachricht. Ja, wollen wir mal in so ein Blauwal reinhören, Ilse? Geht das?
Ja, also die, dann würde ich vorschlagen, da war das Problem, dass die so tieffrequent sind, dass wir da einfach so eine hochtransformierte Aufnahme nehmen und die ist dann gut hörbar. Da hört man auch, kann man vielleicht sich auch so ein bisschen reinhören, dass es wie ein Set aussieht.
Okay, dann machen wir das jetzt mal. Ja, vielen Dank dafür. Das war jetzt der Blauwal mit dem Z-förmigen Ruf sozusagen. Konnte man das tatsächlich eben hören, dass das so ein Z ist?
Ja, also wenn man sich das so vielleicht gedanklich mal ausmalt, es ist ein flacher Ton und dann kommt ein abfallender Ton und dann kommt noch ein tieferer flacher Ton.
Vielleicht hört man gerade doch noch mal rein. Ja, ich glaube, mit ein bisschen Fantasie geht das tatsächlich. Ja. Danke dafür. Ilse, du hast vorhin beschrieben den Zwergwal, dass da die Kollegen von dir aus den USA den Saugnapf drauf gemacht haben. Das war wahrscheinlich beim Blauwal und sonst nicht so einfach. Wie nimmt man denn Tonaufnahmen aus? Du hast vorhin schon das Hydrofon genannt. Wie kann man sich so eine Konstruktion dann vorstellen? Lässt das wirklich von der Bordwand am Stahlseil runter, wie so ein Richtmikrofon, das in den Saal reinhängt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das geht, so geht das, so wird es tatsächlich auch gemacht. Das Problem, was wir haben bei vielen Schiffen, auch bei Polarstern zum Beispiel, ist, dass die Schiffe oft so laut sind und man kann in polare Gebiete auch nicht einfach mal den Motor ausstellen. Also da hat es sich tatsächlich bewährt, mit bestimmten Radioboeien, würde ich mal das so benennen, zu arbeiten. Also das sind Aufnahmegeräte, die man ins Wasser werft, die dann anfangen aufzunehmen und diese Aufnahme direkt über einen Radio-Link quasi dann wieder ans Schiff schicken. Und die kann man mit einer Antenne dann auffangen. Und so kann man in einen gewissen Umkreis vom Schiff dann aufnehmen, was da los ist. Und dann, wie gesagt, gleichzeitig visuelle Beobachtungen durchführen. Und dann so wurde zum Beispiel für Blauwale die Rufe dann identifiziert, wie die sich anhören für diese Art.
Und ist das in der Framstraße, das heißt in der Arktis, genauso wie in der Antarktis, oder habt ihr da unterschiedliche Systeme? Ich meine, da kommt man ja nicht dauernd vorbei. Also gerade also von Bremerhaven aus in die Antarktis, der Arktis, das ist ja schon ein Stück. Wie macht man das denn dann immer? Immer mit der Boje?
Nee, das ist natürlich also unser toller Polarstern, die wir dafür benutzen. Wo ich gerade von gesprochen habe, das ist die Identifikation. Also das ist nicht, wie wir auf Langzeit die Daten akquirieren. Also unsere Langzeitdaten sammeln wir anhand von Verankerung. Das muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich eine stehende Leine in der Wassersäule. Also unten am Meeresboden ist ein Ankerstein und daran ist eine Leine, die kann mehrere Kilometer lang sein. Und an diese Leine wird quasi aufrecht gehalten in der Wassersäule mit Auftriebskörper. Und an diese Leine kann man dann unterschiedliche Messgeräte befestigen. Also wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Ozeanographie und benutzen auch halt diese Infrastruktur von Verankerung, um unsere Akustikgeräte daran zu befestigen und so unsere Aufnahme zu sammeln.
Das ist so eine Kette, da hängen dann meinetwegen Strömungsmesser und Temperaturmesser, alles Mögliche dran. So ein ganzer Gerätepark und ein Gerät davon ist dann eben auch euer Hydrofon, ne?
Ja, genau. Und der Vorteil ist, dass wir dann auch so teilweise In-situ-Daten, also das heißt Daten von der gleichen Stelle sammeln oder zum Beispiel das macht die Ozeanographie dann, die wir dann natürlich auch mit unseren Akustikdaten verknüpfen können.
Und die Daten, die werden dann automatisch aufgenommen zum Datenlogger wahrscheinlich, oder?
Ja, also diese Akustikrekorder, die wir haben, die sind an, wie gesagt, an diese Leine befestigt. Eigentlich ist das, kann man sich das so vorstellen wie ein Zylinder mit 10 cm Durchmesser und ungefähr Meter lang. Und eigentlich ist das Großteil Batterie. Und nur ein kleiner Teil eigentlich ist der Kopf, wo der Sensor drin ist, also das Hydrofon und die Elektronik, die das dann aufzeichnet.
Okay.
Und das wird eigentlich relativ auf normale SD-Karten, das sind unsere Datenträger, aufgezeichnet, die wir dann, wenn wir die Rekorde einholen, meist nach 2 Jahren, das ist ja unser Zyklus, also die bleiben 2 Jahre ins Wasser, dann fahren wir wieder dahin, holen die raus und bringen wieder neue aus. Die Daten sind dann auf SD-Karte, die wir dann auslesen und so haben wir dann unsere Daten.
Gut, dann müsst ihr da wieder hin, die Kette oder die Geräte hochholen und dann ist hoffentlich was zu hören. Und das, ja, was ihr da hört, ist das Original? Das heißt, also, ja, wie ist denn das? Also, wenn ich meinen Kopf unter Wasser halten würde, würde ich das so ähnlich hören wie das Hydrofon oder ist das ganz anders?
Ja, also eigentlich, also das menschliche Gehör ist natürlich nicht optimiert für Unterwasserklang, ne, weil das einfach ein anderes Medium ist. Wir sind gebaut, um in Luft zu hören, nicht im Wasser. Aber immerhin, wenn man als Taucher unterwegs wäre, würde man das Gleiche hören. Ja.
Sehr spannend. Also unter Wasser, gut, du tauchst selber nicht, oder? Du tust Geräte ins Wasser, ne?
Ja, genau. Das ist mein Ding.
Jetzt, wo wir gerade ich bin gerade gedanklich unten an dieser Ankerkette im Wasser. Hast du eine Aufnahme, wie das klingt in der leisen Unterwasserwelt der Antarktis?
Ja, da haben wir eine sehr schöne Aufnahme, wo es leise ist und wo man gleichzeitig auch mehrere Robbenarten hören kann.
Oh ja, da bin ich gespannt. Ja, man konnte da so Tiere hören, genau. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob das Robben oder Wale sind. Das klingt ja sehr ähnlich. Also das haben wir vorhin schon geklärt, wie man das rausbekommt. Aber gibt es da so bestimmte Unterschiede? Also könntest du heute tatsächlich sagen, wenn du was hörst, ah ja, das ist wahrscheinlich eine Robbe?
Ja. Also da sind wir uns mit diese quasi 10 Arten, die wir da jetzt identifiziert haben, sehr sicher. Wir kennen das Repertoire, wir wissen, wie die Rufe sich anhören, wie die aussehen. Also da können wir mit sehr großer Sicherheit die Arten bestimmen. Es gibt aber auch immer noch Geheimnisse. Also wir haben jetzt im Moment, also eine Masterstudentin von mir hat einen Geheimklang ausgewertet, wo wir uns einfach nicht sicher sind, was es ist. Das ist auch mit ihrer Arbeit, hatten wir auch nicht erwartet, aber auch nicht geklärt. Aber was man dann machen kann, ist die Aufnahme durchhören, durchschauen und dass man das Muster rauskriegt. Also dass man einen Überblick schafft, wann hören wir diese Klänge und wie hängt es zum Beispiel auch mit der Präsenz anderer Arten zusammen? Ist es im Sommer, ist es im Winter? Wie hängt es mit Eisbedingungen zusammen? Und das sind dann so Schritte auf dem Weg, auch zur Identifikation, wenn man keine Beobachtung hat.
Dieses saisonale Schauen, wann sind Tiere aktiv und wann nicht, wie weit ist denn da die Forschung eigentlich schon? Steht ja noch ganz am Anfang, dass man so eine Idee davon bekommt, ja okay, die Wale, also zu der Zeit dort, ich meine, davon hat man ja schon öfter gehört, von den Walwanderungen und so weiter, aber was qualitativ weiß man da tatsächlich schon und was nicht?
Also wir haben ein Observatorium, Palaoa, das ist in der Nähe von der Neumeier-Station.
Also in der Antarktis, ne?
In der Antarktis, ja. Mhm. Das läuft jetzt am längsten und das hat uns eigentlich die meisten Basiskenntnisse, würde ich sagen, so gebracht. Es war eine der ersten Stationen oder überhaupt ganz Jahres akustische Beobachtung in der Antarktis. Vorher gab es ganz viele Schiffsaufnahmen, aber die waren natürlich dann nur dann gemacht, als das Schiff auch da war, was dann meist im Sommer ist, wenn die Eisbedingungen das zulassen und auch andere Sachen an Bord gemacht werden können. Also es gab eigentlich keine Winterbeobachtung. Und Palaoa, also dieses Observatorium war eines der ersten, was das ganze Jahr gelaufen ist. Und das haben wir dann langsam erweitert mit dieser Verankerung auch, also im offenen Ozean. Und das hat uns wirklich einen guten Überblick gebracht in der Antarktis, welche Tiere zu welcher Jahreszeit zu hören sind.
Ja, du sagtest gerade, dass Palawan längste oder älteste Station ist. Wie lange ist sie denn schon im Meer? Seit wann habt ihr denn da Aufnahmen?
Die Station gibt es seit 2006.
Oh ja, also bald 20 Jahre.
Ja, ja.
Und so ein Detailkenntnis, Erkenntnis aus dem, was habt ihr da gelernt, zum Beispiel über eine Walart oder generell?
Ja, also eine, also wir haben ganz viele Erkenntnisse, aber eins, vielleicht eine der spannenden Erkenntnisse, da gehört auch eine Geschichte dazu. Also es war während meiner Doktorarbeit in 2008. Also meine Doktorarbeit handelte sich auch um den Palaoa-Daten, also um erstmal diese saisonale Muster und was hören wir überhaupt, wer sagt was zu welcher Jahreszeit quasi rauszufinden. Und also Palaoa war zu der Zeit noch live, also wir hatten eine Live-Übertragung. Das heißt, dass die Aufnahme über eine WLAN-Verbindung zu der Neumeier-Station und dann per Satellitenverbindung zum AVI geschickt wurde und von da aus auch im Netz veröffentlicht wurde.
Also hatte, da konnte jeder zuhören.
Ja, genau. Mit ein paar Sekunden Verzögerung hatten wir da Live-Zugang. Das war natürlich fantastisch, aber wir konnten das nicht für ewig so, so halten, war so viel, das war so viel Aufwand, das zu treiben, auch von der Energieversorgung für diese Station, um das alles aufrecht zu halten. Also sind wir irgendwann umgestiegen auf so ein Offline-System. Aber zu der Zeit war es noch live. Also während meiner Doktorarbeit hatte ich immer so mega große Lautsprecher in meinem Zimmer, mein Büro. Und die hatte ich, machte ich morgens natürlich immer an und könnte dann auch so mithören, was dann zur Zeit so da war und los war. Und eines Morgens habe ich es angeschaltet und hörte ich ganz komische Töne, die ich noch nie gehört hatte. Und ich hatte eine Betreuerin auch in Woods Hole und die hatte auch ein ganz gutes Netzwerk von Leuten. Und dann habe ich ihr so ein paar Beispiele geschickt und gefragt, was kann das sein? Also hast du das mal gehört? Das sind definitiv nicht die Robben, die ich damals schon kannte. Und dann haben wir so ein bisschen weiter geforscht und das ein paar Leute geschickt. Und dann haben, also aus mehreren Ecken kam dann, ja, das sind Buckelwale. Und gab es eigentlich gar nicht, weil wenn man sich die Literatur angeschaut hat und diese Verbreitungskarte, konnte man da ganz klar sehen, dass zu der Zeit das Wissen noch war, dass die Fortpflanzungsgebiete auf niedrige Breitengraden hätten, so an der Küste von Afrika, Australien und Südamerika, für die Südhemisphäre zumindest.
Und für den Buckelwal jetzt.
Für den Buckelwal, genau. Und diese Nahrungsgebiete, dass die so bis 60 Süd gingen, aber wirklich nicht weiter, weil es hieß, die Buckelwale meiden Eis. Also wenn irgendwo Eis ist, dann sind Buckelwale weg. Und so weit südlich würden die nicht migrieren. Wir hörten die aber dann, das war März, also das war so spät Südsommer, dass wir die da gehört haben. Und wir haben dann weiter nachgeforscht, ob das dann nur zu dieser Zeit war oder noch länger. Und da haben uns die ganzjährige Aufnahme, die wir dann zum ersten Mal auch hatten, gezeigt, dass wir auch wenn wir mehrere Jahre ausgewertet haben, die Tiere sogar im Winter hörten mit über 90% Eisbedeckung. Also somit konnten wir dann anhand dieser Daten eigentlich zeigen, dass die Verbreitung eigentlich viel weiter südlich ist und dass diese Eismeidung vielleicht gar nicht so stimmt. Also vielleicht für einen Großteil der Tiere, die diese Migration unternimmt. Aber es gibt auch einen Teil der Population, die einfach auf diese Fressgebiete überwintert. Und die Hypothese dahinter ist, dass es weibliche Tiere sind, die damit ihre Körperkondition eigentlich optimieren für die nächste Station, um dann Kälber zu bekommen. Also, dass sie sich quasi diese ganz lange 6000 Kilometer Migration sparen zu diese Fortpflanzungsgebiete, stattdessen in diese südliche Fressgebiete bleiben, da weiter sich die Körperkondition verbessern und dann im nächsten Frühling da wieder raus migrieren.
Also voller Energie dann wieder starten. Das heißt, die Kollegen in Woods Hole, das ist dieses amerikanische Meeresforschungsinstitut, die hatten recht mit den Buckelwalen.
Ja.
Und die Erkenntnis war, das war ja ein wichtiger ökologischer Wissensgewinn für euch. Ne? Wo halten die sich auf, zu welchen Jahreszeiten, unter welchen Bedingungen?
Ja.
Ne? So eine ökologische Grundlage.
Ja, ne? Genau.
Und nochmal zum Vergleich, Walrobbe. Also was mich jetzt erstaunt hat, sind diese besonderen Laute, die Robben eben auch machen. Und Wale, das hat man schon mal gehört, so auch ähnlich, wie wir das jetzt hier gehört haben. Aber Robbe noch gar nicht. Was ist denn jetzt besser erforscht bis heute, Wale oder Robbe?
Oh, das finde ich ganz schwierig. Also ich würde fast behaupten, dass es die Wale sind. weil vielleicht da im Allgemeinen, wie ich auch so merke, mehr Anziehungskraft für viele Forscher auch da ist, um an Wale zu arbeiten. Aber ich finde es schwierig. Also für polare Gebiete könnte man auch behaupten, dass da für beide Arten, Gruppen noch nicht so viel bekannt ist eigentlich.
Ja, also es ist nach wie vor, steht ja so doch ein Stück weit am Anfang, das klingt da raus.
Ja.
Und eine Frage, die jetzt gerade eben noch kam, wie machen die eigentlich diese Geräusche? Also bei einer Robbe hätte ich gedacht, die bellt wie ein Seehund, immer so, fertig. Ist aber nicht so. Und Wale auch. Die haben ja unglaublich viel Schalldruck, manche Walarten, damit das auch weit wandert.
Ja.
Und machen die das ähnlich, also oder teilen wir das nochmal? Wie machen das Wale? Gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, diese Geräusche zu erzeugen? Also unterschiedliche Techniken oder physiologische Voraussetzungen? Und dann die Robben. Also fangen wir vielleicht mit den Walen nochmal an, wie die das machen.
Ja, also bei den Walen kann man die Barten- und Zahnwale da unterscheiden. Also die Bartenwale haben so Stimmbänder, so wie wir eigentlich, womit die Geräusche erzielen. Und die Zahnwale haben ein ganz anderes System. Die haben Phonic Lips, heißt, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt auf Deutsch. Ja. Aber das ist eher so, es ist eigentlich auch ein Stimmbänder, ähnliche Struktur, wo auch Luft durch, wie sagt man das, Bänder
gepresst wird,
genau, ja. Und so Ton erzeugt wird und auch diese Klicks können damit erzeugt werden. Und viele Walen, die diese Echolocation-Klicks dann machen, die benutzen auch diese Fettstruktur eigentlich vorne am Kopf, um diese Klicks zu zielen. Also da gibt es nochmal einen Mechanismus, so, dass die Klicks wirklich ganz genau gezielt werden können, damit die natürlich auch dann diese Ortung damit machen können.
Ja, wie so eine Linse, die so Strahlen fokussiert.
Genau.
Okay. Und die Robben, also wie gesagt, ich dachte, die bellen höchstens, sonst nichts.
Die Robben haben auch Stimmbänder. Was aber ganz, ganz spannend ist, ist, dass viele Geräusche, also viele Arten machen die Geräusche auch in Luft. Also kann man auch, wenn man die auf dem Eis begegnet, wirklich sehen, wie die Geräusche dann erzeugen. Und das voll Spannende daran ist, finde ich, dass das alles mit Mund zu erzeugt wird. Also so laute Geräusche, die dann mit Mund zu gemacht werden. Mhm. Und zum Beispiel die Rossrobbe, da gibt es auch Aufnahmen, dass man sieht, dass sie auch eine bestimmte Haltung annimmt und ihre Kehle quasi so nach vorne, also ihre Brustpartie so nach vorne streckt und möglicherweise das auch als, ja, wie sagt man das, so Klangkörper fast benutzt, um diese Klänge auszubringen im Wasser. Kann, wie man das so richtig beschreibt.
Ja, das ist erstaunlich, dass die Robben denselben Mechanismus benutzen über und unter Wasser. Ne? Man hätte gedacht, die reißen das Maul auf und schreien. Nein, gar nicht mal. Nee. Aber es ist ein normaler Stimmbandapparat, der auch diese sphärischen Klänge erzeugt sozusagen.
Ja, also bei der Rossrobbe ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, da gibt also von der Rossrobbe ist eine der mysteriösesten Arten, wo gar nicht so viel darüber bekannt ist. Es gibt eine ganz alte Anatomiestudie, die mal eine Rossrobbe untersucht hat. Und da haben die gefunden, dass die irgendwie Luftsäcke haben in der Kehlstruktur. Und da ist die Hypothese, dass möglicherweise diese Luftsäcke auch eine Rolle spielen, dass die Luft zirkuliert wird und somit auch diese Töne dann erzeugt werden können, weil die Luft eben durch diese Säcke dann auf und runter oder wie auch immer mehrmals benutzt wird, so gesagt.
Ja, noch ein bisschen eine andere Struktur als beim Menschen. Das kenne ich von Singvögeln, die haben ja diese Hirtenflöte, mit der sie trillern, aber das ist ja noch was ganz extra, aber das ist kein extra Organ, oder?
Nee, es sind die Luftsäcke und es ist auch nur eine Hypothese, also es ist bis jetzt klar, wie genau diese Töne erzeugt werden.
Okay. Mhm. Ja, und zu dir, wie ist es, wie oft bist du unterwegs in Arktis und Antarktis? Du sagtest ja, das Palaur hängt 2 Jahre im Wasser und da muss man jetzt erstmal nicht hin. Ist das so der Rhythmus, mit dem du da bist oder bringen deine Kollegen das Gerät mit und du musst gar nicht so oft unterwegs sein?
Ja, also mein Hauptarbeitsgebiet ist die Antarktis. Also während meiner Masterphase habe ich viel in der Arktis gearbeitet, aber seit ich im AVI bin, ist es Antarktis geworden. Also Palaur haben wir tatsächlich, ich bin gerade 2 Wochen zurück, tatsächlich neu installiert, weil Palaur ist, ja wie gesagt, auf dem Shelf, also auf eine Gletscher eigentlich, eine Gletscherzunge kann man fast sagen, gebaut. Also diese Eiszunge ist darunter ist auch Wasser und diese Zunge haben wir durchbohrt mit heißem Wasser und durch diese Löcher haben wir dann Hydrophone runtergelassen und diese Eiszunge schützt unsere Hydrophone quasi für vorbeitreibende Eisberge. Also wenn man in Küstengebiet da eine Verankerung, so wie wir im offenen Ozean haben, ausbringen würde, dann würde der in kürzester Zeit abgerissen werden von Eisbergen, die da vorbeitreiben. Also weil eben diese Gletscher eigentlich benutzen, um da drunter unsere Sensoren auszubringen, haben wir eben diesen Schutz und können wir trotzdem diese Küstenklanglandschaften dann aufnehmen.
Hast du eine Aufnahme von einem Eisberg, der vorbeikrabbt, geschrappt? Gibt's sowas?
Ja, wir haben eine Aufnahme, die schon ein bisschen älter, wo zwei sehr große Eisberge aufeinander geprallt sind. Also das waren zwei Eisberge, die sogar im Satellitenbilder sichtbar waren. Also das war ein riesiger Knall, wo man auch hört, dass die Aufnahmesysteme ja gar nicht damit klarkommen, würde ich fast sagen. Es ist sehr übersteuert. Aber man bekommt einen Eindruck, wie laut es auch sein kann.
Kannst du das mal vorspielen?
Ja, mache ich gerne.
Ja, das war gigantisch. Also das war jetzt mindestens ein Gewitter, würde ich sagen. Du sagst gerade, die Geräte übersteuern, die sind dafür gar nicht ausgelegt. Wie laut ist denn das? Also man kennt ja so Dezibel, ne? den guten alten Disco-Vergleich, 100 dB, Kettensäge 120, ich weiß das nicht genau. Wie laut ist denn das?
Ja, das, wie gesagt, das können wir gar nicht messen, weil unsere Systeme völlig übersteuert sind. Kann aber auch die Luft-dBs nicht so 1:1 vergleichen mit Wasser, weil der Fortpflanzung von Klang unter Wasser einfach sehr anders verläuft. Also die dB-Werte, die man so disco-mäßig und Jet und so kennt, kann man nicht 1:1 so übertragen.
Ja, beim Thema Lärm komme ich nochmal zurück auf den Kern deiner Arbeit, der Krach. Du vergleichst jetzt diese quasi, nicht ideal unberührte Landschaft, aber immerhin doch noch sehr ursprüngliche Landschaft der Antarktis mit der Arktis. Und du stellst fest, es ist da sehr laut und ihr versucht herauszufinden, wie die Tiere darauf reagieren und wie sie gestört werden. Vielleicht gibt es da sowas wie einen positiven Ausblick bei allem Lärm? Kannst du oder könnte man mit euren Erkenntnissen was machen, tatsächlich was verändern?
Ich denke, dass unser wichtigster Beitrag da ist, um Leute einfach bewusst zu machen, also wie es sich anhört, wie der intakte Ozean sich anhört, wie ein verrauschter Ozean sich anhört. Und das versuchen wir auch. Also wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem HIFMB, wo ich auch verbunden bin.
Das ist ein Meeresforschungsinstitut hier in Oldenburg, ne?
Ja, das Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit Künstlern, wo wir versuchen, einfach unsere Aufnahme ein breiteres Publikum auch zur Verfügung zu stellen, in unterschiedlicher Form. Wir haben da das Polar Sounds Projekt gehabt, wo wir über 100 Künstler, also Ausschnitte von unserer Aufnahmen gegeben haben. Und die haben da aus so Klangcompositions gemacht, die sehr beeindruckend sind. Und mein Gefühl ist, dass auch solche Ausflüge, würde ich fast sagen, wichtiger und wichtiger werden, um alle möglichen Arten von Leuten und Publikums zu erreichen und um die sich bewusst zu machen, wie wichtig es ist, um Rücksicht zu nehmen auf unsere Erde, aber auch dann ganz spezifisch auf unsere Ozeane. Und ich denke, das Klang da, das merke ich auch in Vorträgen, wenn man da Klang einbaut, dass es eine gewaltige Kraft hat, so gesagt, eine gewaltige Potenz auch, um der Ozean Leute näher zu bringen, ne? Dass man wirklich das Gefühl hat, dass man kurz vielleicht da vor Ort ist, bei den Tieren und wie schön es sich anhören kann oder dass man sich versetzen kann, wie es sein würde, um in ein Ozean zu leben, wo es mega laut ist, wo ständig Schiffe unterwegs sind. Dass man dieses Bewusstsein auf diese Art und Weise vielleicht verstärken kann und vielleicht die Leute dann auch motiviert, Schritte zu unternehmen, was weiß ich, nicht mehr zu fliegen, vegetarisch zu essen. Das sind ja alles Schritte, die auch für den Ozean ganz wichtig sind.
Also wie so oft auch das Problem hinweisen, in dem Fall das Unhörbare, also für den normal Bürger, sage ich jetzt mal, das Unhörbare hörbar und klar machen. Hast du ein Beispiel für einen lauten Ozean, wie das klingt?
Ja, ich habe eine Aufnahme, wo Polarstern am Nordanleger ist. Das ist der Ort, wo immer die Fracht abgeladen wird für Neumayer. Das ist auch ganz nah an unsere Palaoa-Station. Also da habe ich eine Aufnahme, wo das Schiff quasi wegfährt. Also man hört das Schiff noch ganz, ganz klar auch, den Motor. Aber man hört auch Rossrobbe. Und ich glaube, es sind auch ein paar Seeleoparden zu hören im Hintergrund.
Also Robbe mit Lärm. Und zwar Lärm von nur einem Schiff, ne?
Ja, es ist nur die Polarstern.
Ja, hören wir da doch mal rein. Ja, es ist deutlich zu hören, dass ein Schiff schon so viel Krach macht. Ich kenne das nur vom Schnorcheln im Mittelmeer. Wenn man da mal schnorchelt, hat man auch den Kopf unter Wasser. Und wenn dann ein Motorboot vorbeikommt, das ist eklig, ne? Das ist sehr laut.
Ja. Ja, und es sind auch, also das kleine, große Boote, also das, na klar ist es natürlich eine andere Dimension, aber auch kleine Boote können sehr, sehr viel Krach machen. Da gibt es auch Studien, wie das auch Fischverhalten, Fischfortpflanzung auch sehr, sehr stark beeinträchtigen kann.
Ja, das bringe ich doch nochmal zu der Frage, kann man denn technisch überhaupt irgendwas machen?
Ja, es gibt viele mittlerweile, also viele Ansätze, würde ich sagen. Vielleicht ist noch nicht alles gleichmäßig ausgereift, aber viele Alternativen, wo ich denke, dass die Zukunft wirklich eine Möglichkeit hat. Zum Beispiel für Rammarbeiten gibt es jetzt schon diese Blasenschleier, die ausbringen um diese Rammstelle, wo gerammt wird, um
Windparks,
bei
ne?
Windparks zum Beispiel, ja. Mhm. Also um diese Schallausbreitung einzudämmen quasi, dass das eingeschränkt wird. Es gibt auch natürlich ganz viel Bemühungen, um Schiffsmotoren leise zu machen, auf Elektrik umzusteigen oder im Allgemeinen auch anzupassen, dass da weniger Kavitation stattfindet. Es gibt auch für die Seismik Alternative, wo man nicht mehr diese ganz laute Pulse ausbringt, aber eher auf dem Meeresboden da vibriert und so auch diese, also ähnliche Daten vielleicht erheben kann in Zukunft.
Hm. Das heißt, man kann mitnehmen, es ist noch sehr laut oder es ist sehr laut in den Ozean, aber das Problem ist teilweise erkannt und man versucht auch, es was zu ändern. Es ist jetzt nicht gänzlich hoffnungslos, höre ich da raus.
Es geht so wie mit vielen Problemen natürlich nicht schnell genug. Also ich denke, das muss man auch vorantreiben und auch immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir da weiterkommen.
Ja, letzte Frage. Hast du einen Lieblingsklang aus dem Meer in deinem Sound- und Klangarchiv?
Ja, also mein Lieblingsklang, also sind vielleicht zwei Robbenarten. Einerseits die Rossrobbe, die ich immer noch faszinierend finde. Und auch die Weddellrobbe, die hat ein sehr, sehr diverses Repertoire. Also wir haben auch an den Weddellrobben gearbeitet, die da auf dem Meereis in der Nähe der Neumayer-Station auch ihre Kolonie haben. Und das verbindet natürlich auch immer, wenn man die Tiere dann da auch so beobachtet und direkt studiert hat. Aber es sind auch rein ästhetisch beide sehr, sehr schöne Geräusche, finde ich.
Mhm. Könntest du uns eine vorspielen?
Ja, dann würde ich euch gerne die Weddellrobbe vorspielen.
Okay, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank für dieses abschließende, sehr schöne Klangerlebnis. Vielen Dank, Ilse, dass du die Zeit hattest und uns geschenkt hast, sozusagen.
Ja, sehr gerne.
Ja, alles Gute und bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Nachdem wir mit Christiane Heinicke über das Leben auf anderen Himmelskörpern gesprochen haben, ist für euch vielleicht auch der Artikel über die Reise einer japanischen Raumsonde zum Marsmond Phobos interessant, den ihr in der aktuellen gedruckten Ausgabe von Bild der Wissenschaft findet. Mit an Bord der Sonde sind natürlich keine Menschen, aber dafür ein deutsch-französischer Rover namens Idefix, der die Oberfläche des Marsmondes in Kürze erkunden wird. Auf dem Erdboden der Tatsachen bewegen wir uns mit einem anderen Beitrag. Darin geht es um Aussagen von Augenzeugen, die essentiell für Strafverfahren und Gerichtsverhandlungen sind. Das Problem besteht darin, dass diese Aussagen oftmals verzerrt sind und vermeintliche Täter zu Unrecht verurteilt werden. Im Heft und auf wissenschaft.de beantworten wir die Frage, wie sich die Qualität von Zeugenaussagen in Zukunft verbessern lässt. Im Ressort Technik und Zukunft geht es diesmal um sogenannte Quantensimulatoren. Atom für Atom fügen Forscher im Kleinen Abbilder von Materialien zusammen, die sich im Labor kaum oder gar nicht untersuchen lassen oder die es in der Natur gar nicht gibt. Damit kreieren die Wissenschaftler völlig neue Formen von Materie. Und letztlich wollen sie so unverstandene physikalische Phänomene erklären. Und nun seid ihr gefragt, welche Themen interessieren euch? Worüber sollten wir im Podcast mit Forscherinnen und Forschern sprechen? Was meint ihr? Schickt eure Ideen gerne per Mail oder schreibt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.